Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Mascha Droster Mikrofon herzlich willkommen. Als Madonnen mit Kind auf dem Schoß sind sie gern gesehen. Aber als Künstlerin mit Baby im Tragetuch lieber nicht. Mütter in der Kunstwelt, vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wieso bekennen sich auch heute noch viele Künstlerinnen nicht zu ihrer Mutterschaft und wie kann sich das ändern? Darüber sprechen wir heute in der Sendung mit einer Künstlerin, die sich politisch und gesellschaftlich engagiert und das immer und nicht nur zum Muttertag morgen. Außerdem blicken wir auf das Dogfest München und auf eine Ausstellung des Fotografen Leonard McComb in New York. Zuerst aber geht es um ungewöhnliche Klänge, etwa von selbstspielenden Nistkästen oder selbstspielenden Abfallbehältern. Die gibt es derzeit in Witten zu hören. Und das ist selbst für die experimentierfreudige neue Musikszene nicht ganz alltäglich. Gerade laufen die Wittener Tage für neue Kammermusik, eins der wichtigsten Uraufführungsfestivals. 35 Uraufführungen sind es in diesem Jahr. Gespielt wird aber nicht nur in Konzertsälen, sondern auch unter freiem Himmel, im Park. Und da hört man eben nicht nur selbstspielende Nistkästen, sondern auch eine Strohbratsche, einen Flüsterchor, Lustwurzeln und Traumrinden. Dabei ist der Schwesternpark in Witten laut Selbstauskunft eigentlich ein Ort der Ruhe und Erholung. Björn Florian Fuchs, wie ruhig ist es denn im Schwesternpark im Moment während der Wittener Tage für neue Kammermusik?
Da ist es auch ruhig. Es gibt durchaus noch Orte, wo man nur in Anführungszeichen Naturgeräusche hört, Vögel. Und dieser ganze Ort, der Schwesternpark, geht zurück auf einen Mann namens Schluckebier, der weltberühmt ist in Witten. Der hat das damals gegründet und das ist eine kleine grüne Oase, wo auch heute jeder Fisch, jede Pflanze einen eigenen Namen hat. Das ist durchaus etwas surreal. Und jetzt eben fallen die Wittener Kammermusiktage dort ein mit ganzen 12 Installationen und Performances. Man muss sich das so vorstellen, dass man an wunderbaren Pflanzen vorbeigeht und dann geht man auf eine kleine Anhöhe und plötzlich spricht der Boden zu einem und sagt, kommen Sie näher, trauen Sie sich doch. Und dann geht man näher und dann kommt man in eine Welt, in eine akustische Welt, von allen Seiten umgeben einen dann Geschichten. Etwas später gibt es dann ein Strohblasinstrument, aus dem ganz merkwürdige Klänge kommen. Und es gibt die, wie ich finde, immer sehr lohnenswerte, wunderbare Klangtüftlerin Kirsten Rehse, die ein Projekt gemacht hat mit aufgezeichneten Naturklängen und eben live gespielten Instrumenten, aber auch Gesang. Und da gibt es dann auch die Situation, dass plötzlich mal eine S-Bahn durch die Szenerie rauscht. Also, wer Lust hat, morgen, das ist hiermit eine Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, nach Witten spontan zu reisen. Der Schwesternpark ist morgen Vormittag noch geöffnet und ist eben ein Gesamtkunstwerk aus Klängen und eben natürlich auch visuellen Eindrücken, denn die Natur ist eben einer der Hauptprotagonisten.
Aber es gibt neue Musik natürlich nicht nur im Park, sondern auch im Konzertsaal. Herr Fuchs, was waren denn wichtige Werke, die Sie bislang in Witten hören konnten?
Also etwas ganz Neues für Witten, was man in der Form noch nicht hatte, war ein Projekt von Arnulf Herrmann und der Gruppe Cocoon Dance, eine Verbindung von neuer Musik und Tanz. Dieses Stück heißt Hard-Boiled Variations, wurde gestern spätabends noch uraufgeführt im Theatersaal in Witten. Da muss man sich vorstellen, dass Arnulf Herrmann Variationen wirklich geschrieben hat. Zunächst kann man jedes Detail wahrnehmen. Das geht sehr, sehr langsam in dieser Musik und dann wird es immer schneller. Am Schluss ist die letzte Variation nur noch wenige Sekunden lang. Also es ist wahnsinnig schnell, es ist total komprimiert. Und die Tänzerinnen und Tänzer des Ensembles dort, sie arbeiten mit dieser Musik, aber sie stellen sie nicht nur eins zu eins irgendwie nach, sondern es ist eine ganz eigene Narration, die sich ergibt. Eigene Situation, ist auch sehr schön am Ende mit Licht gearbeitet. Also auch das so in Richtung eines Gesamtkunstwerks. Und der Arnulf Herrmann schreibt immer Musik, die so kurz vor dem aus der Bahn springen ist. Man hat immer den Eindruck, eine kleine Verschiebung und das Ganze bricht auseinander, aber es bricht eben bei ihm nie auseinander. Das ist also sehr, sehr interessant gewesen, fand ich, was uns da gestern geboten wurde und eben auch in dieser Verbindung mit einer sehr eigenwilligen Choreografie.
Wie ist denn in diesem Jahr die Balance zwischen etablierten, arrivierten Komponistinnen und Komponisten und neuen unbekannten Namen?
Das ist eine sehr bunte Mischung. Es gibt immer in Witten traditionell das Newcomer-Konzert ganz am Anfang. Da hat man grundsätzlich Beiträge, die spannend sind, Beiträge, wo man denkt, okay, das haben wir alles schon x-mal gehört. Das ist eigentlich jedes Jahr faszinierend, wie viel von den Nachwuchskräften wirklich im Fahrwasser der Altmeister schwimmen und welche dann doch etwas experimenteller sind, etwas interessanter. Wenn man so einen Begriff wie Materialfortschritt überhaupt nochmal verwenden will, also dass es auch in der neuen Musik irgendwie Entwicklungen gibt. Und bei den Altmeistern ist eine wichtige Sache noch, die ist aber erst morgen, nämlich Helmut Lachenmann. Der schreibt ja sehr, sehr wenige neue Werke, ist inzwischen auch schon hohe 80. Er hat ein Streichtrio geschrieben, komponiert, aber es wird morgen früh uraufgeführt.
Seit 1990 leitet Harry Vogt die Wittener Tage für neue Kammermusik. Dieses Jahr ist seine letzte Festivalausgabe. Wie hat er denn das Festival geprägt?
Eben durch diese Öffnung in den Raum, nicht nur in irgendeinem Park, gab auch andere Parks noch, aber auch zum Beispiel so, dass man in einer Straßenbahn durch Witten fuhr und wurde bespielt innen und außen oder auf dem Motorschiff Schwalbe auf einem Flüsschen hier. Und auch dort gab es dann Musik am Ufer vorwiegend. Man wusste nicht, was ist echt, was ist gleichsam musikalisch inszeniert. Also diese Vermischung zwischen Musik, zwischen zufälligen Elementen, das ist etwas, was sich durch die ganzen Jahre von Harry Vogt immer wieder gelaufen ist, wie ein roter Faden. Ansonsten hat er natürlich auch nicht die großen Meister der neuen Musik vernachlässigt, aber auch sehr, sehr viele No-Names immer wieder nach Witten geholt und es sind große Fußstapfen. Er hat das Programm von nächsten Jahr noch konzipiert, aber es läuft im Moment die Ausschreibung für die Nachfolge. Also das ist noch nicht ganz klar, wer da das Zepter übernimmt.
Und sobald wir es wissen, werden wir Sie darüber informieren. Jörn Florian Fuchs aus Witten, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Heute und morgen noch finden Sie statt die Wittener Tage für neue Kammermusik. Ein wenig mehr Zeit lässt sich das Dockfest München. Fast 2 Wochen kann man internationale Dokumentarfilme im Kino, aber auch zu Hause erleben. Das Dockfest findet zum ersten Mal hybrid statt, heißt in München selbst und überall im Stream. Das diesjährige Gastland ist Spanien. Viele der Filme setzen sich mit dem Trauma der Franco-Diktatur auseinander. Es gibt einen Fokus auf afrikanischen Filmen, auf Musikfilme und auch einen auf die Ukraine. Insgesamt sind es über 120 Filme aus 55 Ländern. Einige interessante stellt uns jetzt Tobias Krone vor.
Es hätte eigentlich am 25. März beginnen sollen, das ukrainische Dokumentarfilmfestival Doku Days UA in Kiew. Doch wegen der russischen Aggression, so schreiben die VeranstalterInnen im Netz, müsse man das Festival auf unbestimmte Zeit, auf das Kriegsende, verschieben. Diese Nachricht war wiederum Anlass für das Dockfest München, die eigene Filmauswahl in den letzten Tagen noch einmal zu überarbeiten. Gleich 5 Filme widmet das Dockfest dem Land, das nicht nur seine Grenzen durch den russischen Angriff zu verlieren droht, sondern auch die vielfältigen Nuancen seiner Identitäten. Der Leiter des Dockfest, Daniel Sponsel.
Die Filme, die wir jetzt ausgewählt haben, die lagen alle schon vor, bevor der Krieg in der Ukraine begann. Und es sind trotzdem Filme, die sich im engeren und weiteren Sinne mit dem Krieg oder dem Zustand, der davor war, beschäftigen.
In der Dokumentation Trenches ist man mit dabei, bei den Soldaten im Donbass, die sich dort seit Jahren in Schützengräben verschanzen, um dem absurden Geschäft des Stellungskrieges nachzugehen. Das existenzielle Elend von Menschen, die immer weiter ihre Gräben in die trockene Erde hauen, mit der stetigen Angst im Nacken vom Gegner getroffen zu werden, das arbeitet der Franzose Lou Bureau mit seinen epischen Schwarz-Weiß-Bildern extrem plastisch heraus. Entschuldigen Sie, sind Sie ein Kriegsveteran? Nein, ich bin paralympischer Athlet. Ach, verstehe. Eine Begegnung am Strand von Odessa zwischen dem Ruder-Champion Roman Poljanski und einer Badetouristin. Im Film der jungen ukrainisch-schweizerischen Dokumentarfilmerin Lesia Kordonetz. Pushing Boundaries, Grenzen verschieben. Sie begleitet mehrere SportlerInnen des sehr erfolgreichen ukrainischen Paralympic-Teams bei ihrer Vorbereitung zu den Spielen von Rio. Sie zeigt Sportler in Mariupol und auf der Krim, deren Familien in der Russland-Frage gespalten sind. deren Freunde das Land verteidigen oder die Separatisten unterstützen, die selber als Binnengeflüchtete von Unterkunft zu Unterkunft durch den Westen des Landes tingeln und die in uralten Baracken und Hinterhöfen trainieren müssen, weil der Weg in das moderne Trainingszentrum auf der Krim durch die russische Besatzung unmöglich wird. Ein spannend erzählter, dichter Film in unsentimentalen, schwankenden Bildern über den Alltag und eine unbändige Lebenskraft in einem damals schon stark beschädigten Land.
Das ist ja vielleicht auch das, wofür der Dokumentarfilm am ehesten steht, weil er jenseits der aktuellen Nachrichtenlage erzählen kann.
I don't want corruption in Russia. I want to try to change it.
Im Gegensatz dazu Nawalny, eine kanadische Produktion, die das Dogfest als Eröffnungsfilm feierte. Es ist das Porträt von Wladimir Putins wohl mächtigsten Gegner aus dem Inneren, Alexei Nawalny, der verwegene, coole Typ, der im Netz die Korruption des Systems Putin aufdeckt und der scheinbar vor keiner noch so harten politischen Repression zurückschreckt. Er kommt im Film genau so rüber, cool und verwegen. Hautnah verfolgt man in diesem politischen Doku-Thriller die Zeit seiner Vergiftung, mutmaßlich durch russische Geheimdienstler, und seiner Genesung in Deutschland und die Recherche nach den Tätern mit Hilfe gerissener Hacker. Der Einblick in Nawalnys Kampagnenlabor, er ist aufschlussreich, vor allem darüber, wie hemdsärmlich Putins Schergen bei ihrem Anschlag vorgingen. Doch der Medienprofi Nawalny macht sich gar nicht erst die Mühe, jemals seine Kämpferrolle abzulegen. Er blickt am liebsten direkt in die Kamera. Was letztlich dazu führt, dass wir über die Vergangenheit und Persönlichkeit dieses durchaus umstrittenen Politikers so gut wie nichts erfahren.
Alice Schwarzer, die Emma. Immer noch Emma, eine männermordende Amazone.
Tja, mein lieber Blecki, noch geht's dir gut, aber bald kriegt deine Frau ein Abo.
Heldenverehrung, zweiter Versuch. Ein Dokumentarfilm der österreichischen Regisseurin Sabine Derflinger über Deutschlands gerade mal wieder umstrittenste Intellektuelle. Alice Schwarzer, die mit ihrem offenen Brief an Olaf Scholz gegen Waffenlieferungen für Diskussionen sorgt.
Die Art und Weise, wie sie damals Dinge gesehen hat und vehement dafür eingestanden ist, die fällt ihr insofern jetzt ein bisschen vor die Füße, weil sie jetzt verbunden mit dem Alsterstarrsinn das Gleiche tut, aber dann im Inhalt vielleicht nicht ganz mitentwickelt hat, mit der Perspektive auf den Inhalt. Und ja, das ist vielleicht dann wirklich schwer vermittelbar. Aber tatsächlich sollten wir alle ein bisschen genauer hinschauen.
Vor allen Dingen schauen, wo Alice Schwarzer herkommt. Wie schlagfertig, kompromisslos und menschlich die Feministin einmal die Debattenkultur mitverschoben hat. Die historischen Einblicke in diese Fernsehmomente zeigen nebenbei, wie gut damals hart diskutiert werden konnte. Doch der Film versucht sich auch an einer Verteidigung der gegenwärtigen Alice Schwarzer, ihrer Polemik gegen den Islam, und folgt Schwarzer mindestens eine halbe Stunde zu lang durch ein wenig zu selbstgerechte Selbstreflexionen. Das Genre des Doc-Films funktioniert eben nur bei den Grautönen, bei echter Spontanität, echter Ergebnisoffenheit. Ein Doc-Film mit allzu klaren Absichten entlarvt sich selbst.
Das Dogfest in München zum ersten Mal vor Ort und digital. In München selbst läuft das Festival noch bis zum 15. Mai, online bis 22. Mai. Tobias Krone war das. Das mit der Malerei wird nichts. Legen Sie den Pinsel weg und holen Sie sich lieber eine Kamera. Zum Glück hat der junge Leonard McComb auf den Rat eines strengen Lehrers gehört. Zum Glück, denn sonst wäre er wahrscheinlich ein mittelmäßiger Maler geworden und kein bedeutender Fotograf. Mit 16 war er bereits Profi, jüngstes Mitglied der Royal Photographic Society in London und später einer der legendären Fotografen des Life Magazine. Seine Bilder sollten zum Nachdenken anregen und nicht unterhalten, sagte Leonard McComb. Und viele seiner Bilder könnten auch heute im Schatten des Ukraine-Krieges aufgenommen worden sein. Menschen auf der Flucht, die sich mit Koffern und Rucksäcken auf Bahnsteigen drängen. Zivilisten, die im Schall der Sirenen vor Bomben wegrennen. Angst, Zerstörung, aber auch Hoffnung. All das hat Leonard McComb in seinen Fotos zum Ende des Zweiten Weltkriegs festgehalten. Die Bilder sind derzeit in New York zu sehen. Antje Passenheim berichtet.
The pictures are not much different from 80 years ago.
Sie könnten heute aufgenommen worden sein, die Schwarz-Weiß-Fotos seines Vaters Leonard McComb. Als er noch lebte, hörte Sohn Clark von ihm die Geschichten, die sie erzählen. Der Anhalter Bahnhof in Berlin, übersät mit Geflüchteten aus dem Osten, mit Angst, mit Elend und Zerstörung.
And this woman, this picture really got to him. You see, she had walked.
Eine Frau, die weit gelaufen ist, ihre zerschundenen Füße kaum noch erkennbar.
Something. She was in, in, in the crisis, the catastrophe at the end of the war in Berlin with millions of refugees coming in.
Die Katastrophe des Kriegsendes in Berlin.
You know, this is history, what we're looking at these photographs.
Diese Fotos zeigen Geschichte, Geschichte, die gar nicht lange her ist, 75, 80 Jahre, und wir haben nichts gelernt.
And we haven't learned.
Sein Vater hat diese Geschichte eingefangen. Das Life Magazine hat die Fotos im Oktober 1945 veröffentlicht.
This is a wounded soldier.
Der gebürtige Brite Leonard McComb war ursprünglich Kriegsberichterstatter für die britische Armee.
That's a German who was captured.
Der Fotoreporter begleitete die Truppen von der Landung in der Normandie durch Frankreich bis nach Deutschland.
He did a big story on the refugees in Berlin.
Gleich nach Kriegsende machte er 1945 eine große Story über die Geflüchteten in Berlin. Das Life-Magazin hat sie genommen und ihn eingeladen, in dieses Land zu kommen und für sie zu arbeiten.
And, offered him a job.
Als McComb nach dem Krieg nach New York kam, wollte er die Fotos ausstellen. Doch niemand wollte noch etwas von diesem Krieg sehen und hören, den sie froh waren, hinter sich zu lassen. Hunderte Fotos verstaubten auf dem Dach des Farmhauses, das McComb sich mit seiner deutschen Frau Gertrude auf Long Island gekauft hatte. 1973, dem Jahr, in dem das Life Magazine seine letzte wöchentliche Ausgabe herausgab, zog sich der Fotograf komplett zurück und wurde Obstfarmer. Erst die Freundin seines Sohnes Clark brachte den alten Mann vor seinem Tod dazu, die Geschichten wieder aus der Erinnerung zu holen. Hannah Ortiz begann mit ihrer Dokumentation.
This is what we call the displaced war.
Diese Fotos hier nennen wir den Vertriebenenkrieg. Sie zeigen zwei Gruppen von Geflüchteten. Die einen sind die Deutschen, die aus Polen und der Tschechoslowakei fliehen, Länder, in die Hitler einmarschiert war, um für die Deutschen Lebensraum zu schaffen.
To make Lebensraum for the Germans.
Millionen werden zurückgeschickt und warten jetzt in Berlin auf ihre Verteilung. Die anderen wollen in die Gegenrichtung, zurück nach Polen, in ihre Heimat, wo ihnen die Russen Land versprechen.
So they were refugees.
Sie waren Flüchtlinge, die Deutschland mit Hoffnung verließen.
Moving out of Germany with hope.
Leben und Tod, besonders ein Foto hatte es dem Fotografen angetan. Es zeigt einen ausgemergelten Mann, der mit leerem Blick in einem Viehwaggon sitzt. Er hungert. Er ist ein vertriebener Farmer, der zurück nach Deutschland geschickt wurde. Er hat keine Zukunft und offensichtlich Angst. Der Mann sitzt als einziger noch Lebender inmitten von toten Körpern.
Is a close-up of a note.
Zwischen den Fotos war auch eine Nahaufnahme. Sie zeigt einen Zettel auf einem dieser Körper. Darauf steht: Tote abzuholen.
On top of the dead people, Toten abzuholen.
Auch der Mann sei kurz darauf gestorben. Er verhungerte. Bis zum September sind Leonard McCombs Fotos noch im Deutschen Haus vis-à-vis der Vereinten Nationen in New York zu sehen. Konsul David Gill hofft auf regen Besuch.
Es ist frappierend, wie sehr sich das Gesicht des Krieges ähnelt, selbst wenn 80 Jahre dazwischen liegen. Wie Angst und Tod und Schmerz, wie Kriegsgerät sich ähnelt nach 80 Jahren. Und letztlich sieht man, dass am Ende es die Menschen sind, die leiden.
Das hat Leonard McComb eingefangen. Heute fangen es Fotojournalisten wieder in der Ukraine ein.
Antje Passenheim war das aus New York. Das letzte Tabu titelt das Feuilleton der Zeit in dieser Woche und meint damit Mütter in der Kunstwelt. Dabei hängen sie millionenfach in den Museen weltweit. Nicht nur Maria mit Einzelkind Jesus, auch Königinnen mit ihrem Nachwuchs, Bäuerinnen, bürgerliche Familien, überall Frauen mit Kindern. Die auf der Leinwand sind allerdings auch nicht gemeint. Gegen die hat man nichts. Aber als Künstlerin selbst, da haben es Mütter schwer. Bis heute. Künstlerschaft und Mutterschaft, das gehört sich anscheinend nicht. Entweder oder. Auch Künstlerinnen wie Marina Abramović sind der Meinung, die Kunst brauche alle Energie, die könne man nicht teilen, sagt sie. Aber dieses Diktum scheint zu bröckeln, langsam. Viele junge Künstlerinnen wollen sich nicht mehr entscheiden müssen. Sie schließen sich zusammen und stellen Forderungen. Mehr Mütter für die Kunst heißt eine ihrer Kampagnen oder Kunst plus Kind. Über die Situation von Müttern in der Kunstwelt habe ich mit Ines Doleschal gesprochen, die sich bei Kunst und Kind Berlin engagiert. Ist Mutterschaft tatsächlich das letzte Tabu in der Kunstwelt, wie es in der Zeit zu lesen war?
Den Eindruck könnte man haben, denn es ist nach wie vor schwierig, als Künstlerin mit Kindern, also vor allem auch mit mehreren Kindern, zu realisieren, also dem Kunstmarkt beizukommen. Es gibt einfach verschiedene Hürden, mit denen wir konfrontiert sind, und die sind immer noch scheinbar unüberwindbar.
Aber woran liegt das? Liegt es immer noch am Mythos des Künstlertums, dem man sich ganz hingeben muss? Da scheint es für Männer allerdings Ausnahmeregelungen zu geben, denn mit Vätern hat die Kunstwelt ja keine Probleme.
Ja, es gibt diesen Mythos tatsächlich immer noch. Also man sollte es nicht glauben, aber irgendwie scheint er doch subtil noch in den Köpfen vorhanden zu sein. Also der Künstlergenius als autonomes und immer verfügbares und allzeit bereites und flexibles Wesen, das eben antisozial ist, also das keine sozialen Bindungen und Verpflichtungen hat und wirklich Tag und Nacht arbeiten kann und sich seiner Kunst widmen kann. Also diese Hundertprozentigkeit, die man vom Künstler, von der Künstlerin fordert, die ist eben nicht leistbar für eine Künstlerin mit Care-Aufgaben.
Aber nun haben manche Künstlerinnen natürlich auch zu diesem Bild beigetragen. Marina Abramović habe ich gerade genannt, die der Meinung ist, Kunst brauche alle Energie, die könne man nicht teilen. Also in der Vergangenheit haben viele Frauen natürlich auch freiwillig auf Kinder verzichtet.
Ja, es gibt leider diese, muss ich sagen, diese Künstlerinnen, sehr bekannte Künstlerinnen, dazu gehört die Abramović und auch die Tracy Emin, die ja uns sozusagen ja mit Aussagen eigentlich in unseren Absichten, also das wirklich zu verbinden, Kunst und Kind zu verbinden und nicht das Kunst oder Kind zu praktizieren, dass die uns da also an Bein stellen sozusagen, muss ich tatsächlich sagen, denn das ist natürlich kontraproduktiv. Also wir Künstlerinnen, die ich kenne und mit denen ich Initiativen gegründet habe, wie Kunst und Kind Berlin oder Fair Share Sichtbarkeit für Künstler, wir wollen diese Verbindung herstellen. Wir wollen, dass es möglich ist, heutzutage Kunst zu produzieren und Erfolg zu haben damit und auch Kinder zu haben.
Und was genau fordern Sie? Wer oder was muss sich verändern? Die Kunstwelt als solche, was genau erwarten Sie?
Also die Kunstwelt als solche ist tatsächlich konservativ, denn sie besteht auf diesem Mythos, hat man den Eindruck, auch wenn sich jetzt Dinge verändern, auch wenn jetzt mehr und mehr gesprochen wird über dieses Thema Care-Arbeit oder Sichtbarkeit von Künstlerinnen in der Kunstwelt, aber strukturell passiert nicht viel. Also ich beobachte die Szene seit vielen, vielen Jahren, im Grunde seit der Geburt meines ersten Kindes und meinem versuchten Wiedereinstieg in die Kunstwelt vor etwa 15 Jahren und stoße immer wieder an Grenzen, also an Hürden dahingehend, dass mir sehr deutlich vermittelt wird, dass bei Residenzen Kinder nicht erwünscht sind, beispielsweise, dass es kein Budget gibt für Kinderbetreuung, dass es keinen Reisekostenzuschuss gibt. Also Kinder gehören nicht auf Residenzen. Das heißt, ich kann mich als Künstlerin mit Care-Aufgaben auf Residenzen nicht bewerben, weil Familie dort nicht vorgesehen ist. Aber ich kann diese Kinder ja auch, meine Kinder, ich habe drei, ich kann sie auch nicht zurücklassen. Also ich bewerbe mich nicht auf diese Residenzen und gucke in den Mond sozusagen. Und das kann sich ändern, indem man Stipendien, Förderungen und eben solche Residenzen einrichtet und hinzubudgetiert eine Kinderbetreuung, Reisekostenzuschuss und dergleichen.
Wie reagiert die Kunstwelt denn auf solche Forderungen?
Also der Eindruck ist schon der, dass in den letzten Jahren, auch weil es dazu gehört, also seit MeToo gehört es einfach dazu, dass man sich dem nicht mehr verschließt, sondern öffnet und auch sagt, ja, das verstehe ich und wir haben das auf dem Schirm und wir bemühen uns. Also diesen Tenor hören wir immer wieder von allen Seiten, sei es von der Stiftung Kunstfonds zum Beispiel, die jetzt jüngst wieder Stipendien ausgeschüttet hat, oder sei es von Ausstellungsmachern und Museen. Aber es ändert sich strukturell eben nichts. Also das ist das Problem, dass es zum Beispiel in Deutschland keine solche Residenz gibt mit Kinderbetreuung. Die einzige, die es gibt, ist in Prösitz und das ist eine Künstlerinneninitiative, die inzwischen auch gefördert wird vom Lande Sachsen. Aber das müsste es vielfach geben.
Also verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre, wenn ich Sie richtig verstehe. Wie steht es denn um die Solidarität der Frauen untereinander? Im Kunstbetrieb herrscht natürlich auch eine enorme Konkurrenz.
Ja, da ist es auch nicht ganz so gut bestellt, muss ich tatsächlich sagen. Also das ist für mich auch eine der Hürden unter den Hürden, die ich mir aufgelistet habe. Also diese Solidaritätsfrage, die fehlt mir manchmal. Also es gibt tatsächlich diesen enormen Konkurrenzdruck und es gibt Künstlerinnen, die selbst sagen, als Frauen teils mit Kindern, dass das Kinderhaben Privatsache sei und eben nicht in den Lebenslauf gehöre oder überhaupt in die Öffentlichkeit. Und es gibt Künstlerinnen, die sagen, ich mache ein gutes Werk und das allein soll die Künstlerinnen-Sichtbarkeit befördern im Kunstbetrieb. Aber ich bin der Überzeugung, dass das nicht reicht. Wir brauchen wirklich auch EntscheiderInnen, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns empowern und die Politik. Ohne Politik lässt sich nichts bewegen. Wir brauchen strukturelle Veränderungen und da müssen wir zusammenhalten und zusammenarbeiten und uns an die Politik richten. Und da fehlt es wirklich noch an Mittun. Also wir sind ein paar wenige in München, in Hamburg, in Berlin, aber es reicht nicht, es müssen mehr werden.
Sagt die Künstlerin Ines Doloschal über den mühsamen Weg von Müttern in der Kunstwelt. Jetzt zu den aktuellen Meldungen aus der Kultur mit Susanne Lurweg und die beginnen mit dem Berliner Theatertreffen. Gestern wurde es eröffnet.
Und es ist das 11. und letzte Theatertreffen unter der Regie von Yvonne Büdenhölzer, deren Arbeit von allen Seiten gelobt wird, auch und vor allem von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Eröffnungsrede. Roth würdigte aber nicht nur Büdenhölzers Engagement, sondern betonte auch noch einmal, wie wichtig Kultur auch in Kriegs- und Krisenzeiten ist.
Dieser Krieg ist auch ein Krieg gegen die Kultur. Er ist auch ein Krieg gegen die Kultur der Demokratie. Und dieser Angriff, dieser Krieg zeigt, wie wichtig und wie gleichzeitig verletzlich unser Lebensmodell ist, unsere Demokratie, die auf Ausgleich und auf Verständigung setzt und zeigt, wie wichtig die Freiheit von Kunst und Kultur sind. Wir müssen sie verteidigen, wo und wann immer wir können.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Eröffnungsrede zum Theatertreffen in Berlin. Eine unabhängige Jury kürt die 10 besten Produktionen der vergangenen Spielzeit. Seine Produktionen werden in der Regel nicht zu einem Theatertreffen eingeladen, obwohl er ohne Mühen die großen Bühnen bespielt. Besonders gerne tritt Gerhard Polt in seiner Heimatstadt München an den dortigen Kammerspielen auf. Heute wird der Ausnahmekünstler-Satiriker 80 Jahre alt. Er gilt als feiner Beobachter seiner Mitmenschen, als politisch, ohne polemisch zu sein, obwohl er durchaus auch die lauten Töne beherrscht.
Ja, Sakrament, da muss doch einmal was passieren. Das gibt's ja gar nicht. Und zwar revolutionär. Da gehört direkt eine Revolution her. Und das ist der Grund. Und darum wähle ich auch diesmal CSU.
Ob er die CSU wählt, die zumindest in seinen Programmen immer wieder sein Lieblingsfeind ist, darf bezweifelt werden. Aber meinungsstark ist er nach wie vor. Und er steht auch nach wie vor zu seiner Unterschrift unter den umstrittenen offenen Brief, den Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer initiiert hat, in dem sich Intellektuelle gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aussprechen. Dies ist in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen. Aufhören will Gerhard Polt zum 80. Geburtstag aber nicht, denn er habe keine Lust, vor dem Fernseher zu verblöden, so Polt. In Zeiten des Krieges, der Klimakatastrophen und Pandemien kann man gute Nachrichten mehr denn je gebrauchen. So wie diese hier. Heute wurde in Göttingen ein Literaturhaus eröffnet. Zum Festakt kam neben der Politprominenz auch die Literaturprominenz wie Matthias Brandt und Doris Dörrie. Und noch zwei traurige Meldungen zum Schluss. Bei den Kämpfen in der Region Kharkiv ist nach ukrainischen Angaben ein Literaturmuseum zerstört worden, das dem sowohl in der Ukraine als auch in Russland verehrten Philosophen Hihori Skovorat gewidmet war. Das historische Gebäude sei durch russischen Beschuss in Brand geraten, heißt es. Und der Philosoph Friedrich Kambartel ist gestorben. Er war Mitbegründer von Harvard am Bodensee, wie die Uni Konstanz sich gerne nennt. Und er beschäftigte sich unter anderem mit dem erweiterten Arbeitsbegriff, teilte also die Arbeit in gesellschaftliche Arbeit und informelle ein, also jene Form, die bezahlt wird und jene, die wir Care-Arbeit nennen. Er wurde nur 87 Jahre alt und wie jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 25. April.
Vielen Dank, Susanne Lurwig. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.